Einen wunderschönen guten Morgen bei diesem kalten Wetter. Schön sind ihr da. Schön, wenn du als Gast da bist, zur ersten, zweiten, dritten Wahl. Wir sind heute da, dritte Predigt von dieser Serie auf der Bruchlinie leben. Und bis jetzt mich persönlich der Harry noch nicht enttäuscht. Hat die Challenge bis jetzt gut gepackt aus meiner Sicht. Das letzte Mal hat er doch einige Sachen gesagt, und ich muss sagen, die haben mir geholfen. Oder? Vor allem, dass sich nicht auf unwesentliche Sachen konzentrieren, sondern auf die Wesentlichen und Leben. Also Leben und Leben lassen ist also ein bisschen salopp gesagt, aber es geht ein bisschen das innen, dass wir uns nicht für jeden aufregen, oder, sondern einfach einmal ein bisschen das Positive sehen und die Leute mehr unterstützen, statt nur immer kritisieren. Da ziehe ich mich selber am meisten den Nase. Heute Johannes 4, wenn Vergangenheit verdammt. Bei der Vorbereitung habe ich mir Gedanken gemacht und Gedanken und gedacht, wie meint ihr jetzt das? Das ist ein bisschen schwierig. Ich lese es euch vor, Johannes 4. Titel ist Jesus und die samaritanische Frau. Das Wasser, das den Durst für immer löscht. Klingt ja eigentlich nur cool, interessant. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jünger machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Überrascht fragt die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Jetzt, Harry hat mich ausdrücklich gebeten, nicht zu viele Hintergrundinformationen zu geben, weil ich wäre gerade mal so in die Volle gegangen, weil es ist sehr, da gibt es viel zu wissen, oder? Den Text liest man so schnell und denkt, okay, er ist an einem Brunnen. Aber es hat wirklich, er erzählt es dann, ich darf nicht zu viel sagen. Was ich aber sagen darf, ist, die Frau hat einen problematischen Hintergrund. Das ist nicht so ganz easy, da am Brünneli schnell Wasser zu fragen, sondern das ist eigentlich total unüblich gewesen. Und ich habe dann den Link so ein bisschen zu mir gemacht, ja, eigentlich die first message für mich ist eigentlich, ohne jetzt den Hintergrund groß zu beleuchten, dass Jesus auch mit Leuten geredet hat, die eigentlich in der Gesellschaft eben total problematisch gewesen sind. Und zweitens ihnen auch das Evangelium erzählt hat. Also nicht nur Smalltalk, hey, super Wetter haben wir heute und hast die Sonnencreme schon drauf, sondern wirklich auch das Evangelium weitergegeben hat. Und dann habe ich den Link recht ziemlich schnell gefunden zu meinem Leben. Und ich, die einen wissen es, die anderen nicht. Ich arbeite ja offiziell im Büro. Inoffiziell arbeite ich bei einer Bank auf dem Büro. Früher hat man können bluffen, heute ist es eh nicht mehr so der Fall. Und auf der Bank ist es eigentlich immer so, und ich ertappe mich auch, dass du dort, am Anfang habe ich nie über den Glauben geredet, oder das ist einfach tabu, oder? Wer auf der Bank glaubt schon, oder? Da hat man Geld und es dreht sich alles um Bonus. Und dann habe ich mir eigentlich auch sagen, da hast du ein riesiges Zielpublikum. Also das Zielpublikum klingt jetzt ein bisschen. Aber echt die Leute, die du nie über Gott redest oder nie irgendwie so kritische Fragen stellst oder so, die total verloren gehen. Und ich glaube, es geht jedem in unserem Leben, dass wir einfach gewisse Leute aufgrund von ihrem Umfeld, Vergangenheit oder was sie machen oder was sie gemacht haben, von Anfang an gerade mal ausschliessen vom Glauben oder von, von guten Diskussionen oder mal, und das finde ich eigentlich auch schade. Also ich hoffe schwer und ich weiss, jeder von euch hat so ein bisschen sein Grüppli, wo er nicht will darüber reden oder dort, mit denen redet man nicht. Und sechste Nachbar oder keine Ahnung, im Sport oder der Fußball zum Beispiel, wo nur so Mannensache ist, ja, nicht irgendwie so ein komisches Thema ansprechen. Und ich wollte euch Mut machen, eigentlich nach dem Vorbild, wie jetzt in dem Text, mal über eure Schatten zu springen und mutig sein. Ich glaube, oft werden wir nicht enttäuscht. Und mehr als ein Nein oder auch, du kannst nicht viel verlieren. Also, ich wollte euch den Mut machen. Ich wollte noch beten, bitte. Vater im Himmel, ich danke dir für die coole Gemeinschaft, die wir hier haben, dass du so viele lässige, unterschiedliche Leute da zusammenführst, dass wir gestern den Weihnachtsmarkt gerockt haben, dass das wirklich cool war und jeder hat sich können etwas dazu beitragen. Ich finde das Hammer und das macht Mut und ich danke dir ganz fest dafür, dass wir gestern echt haben können uns ein bisschen zeigen, einem Quartier und ich finde das super. Herr, ich danke dir für unsere Kinder in der Gemeinde, wo so Kasperli schreiben, wo sich wirklich auch Klavier und einfach die Puppet-Show, die sich gerockt haben, wo auch viel Freizeit drauf gegeben haben, um das gestern zu machen. Das ist nicht selbstverständlich. Und für die Kinder wollte ich dir ganz fest danken und dass du sie auch segnen tust, weil sie sind eigentlich dann auch die Gemeinde weitertragen und die nächste Generation, die dein Wort weiterverzählen. Ich danke dir aber auch für unsere mitteljungen Leute und die älteren Leute mit grauen Haaren. Es ist echt wirklich super, dass wir so eine tolle Gemeinschaft sein dürfen und dass wir echt so, uns nehmen, so wie wir sind. Und ich bitte dich für dein reiches Segen für unsere Gemeinde und dass wir dürfen für dein Reich arbeiten. Und ich bitte dich darum, dass du Harry jetzt schenkst, dass er uns erreicht mit seiner Botschaft im dritten Teil, dass du uns wirklich nochmal volle Pulle ins Herz hineinredest, Herr. Dass wir etwas mitnehmen dürfen für die nächste Woche und nicht nur am Sonntag da hinhöckeln, sondern dass wir wirklich etwas machen dürfen, Herr. Amen.
Jo, mit der passenden Einleitung hätte ich uns einladen, ich will gestern nochmal ganz herzlich begrüßen. Leute, die das erste Mal allenfalls bei uns sind, ganz herzlich willkommen. Wir sind in einer Kurzserie. Wir machen das amix so ein bisschen in Verbindung, dass wir Themen aufgreifen miteinander. Da hinten noch etwas überreichen. Danke. Wo einen bestimmten Zusammenhang haben, wo möglichst etwas aus dem Alltag aufgreifen, wo uns auf einer praktischen Ebene wird abholen. Sie heisst Bon Iver. Wir kommen auf unser Motto. Wir haben als Gemeinde ein Motto. Wir kommen auf das nochmal retour. Ich möchte mich einfach nochmal am Dank anschliessen, den Samuel schon ausgesprochen hat. Es war ein außerordentlicher Samstag. Und wenn man sieht, was an diesen verschiedenen Orten alles passiert ist, sehr ermutigend. Alle, die beteiligen, es sind weit über 30 Leute, die sich engagiert haben. Samstag ist ein Freitag, mit alles andere können machen. Einfach nochmal einen ganz herzlichen Dank. Aber ich würde uns gerne auf eine Person aufmerksam machen, die ein Buch geschrieben hat, das ein Bestseller geworden ist. Sie heisst Bon Iver, W-A-R-E. Sie ist eine australische Pflegefachfrau. Sie hat jahrelang Patienten auf ihrer letzten Wegstrecke palliativ betreut. Keine leichte Aufgabe. Während sie die Menschen in dem schwierigen Lebensabschnitt begleitet hat, ist ihr etwas aufgefallen. Immer wieder. Viele von den Leuten, mit denen sie zu tun hatte, die haben gegen das Ende von ihrem Weg einen außerordentlich klaren Blick bekommen für ihre Lebensbiografie. Das hat sie sehr überrascht und sie hat näher angehört. Auf die Frage, was die Menschen bedauern am Ende von ihrem Leben, ist wiederkehrend, sind wiederkehrend gleiche Antworten gekommen. Gemäss ihrer Beobachtung sind es 5 zentrale, kann man sich schlecht merken, aber ich lese es uns gleich vor, weil ich habe gefunden, es hat mich betroffen gemacht. Ich denke, das ist gut zu hören, bevor es so weit ist. 5 Aspekte, die Menschen an ihrem Lebensende bedauert haben. An erster Stelle, ich wünschte mir, ich hätte den Mut gehabt, ein Leben in Einklang mit mir selber gelebt zu haben. Nicht ein Leben, das andere von mir erwartet haben. Boni ergänzt, Gesundheit bringt die Freiheit, die wenige erkennen, bis sie sie nicht mehr haben. Nummer 2 auf dieser Liste. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel geschafft. Boni, Ihre Beobachtung. Das Bedauern hat jeder männliche Patient, den ich betreut habe, geäussert. Jeder. 3. Ich wünschte, ich hätte Mut gehabt. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Sie sagen, viele Leute unterdrücken ihre Gefühle, um einen Frieden mit anderen zu bewahren. Häufig entwickeln Patienten Krankheiten verbunden mit Verbitterung, die sie mit sich umtragen. Nummer 4. Ich wünschte, ich hätte mit meinen Freunden mehr Kontakt gepflegt. Ich wünschte mir, ich hätte am Schluss vom Leben, ich hätte mich mehr um meine Freunde gekümmert. Ist das nicht interessant? Tiefes Bedauern besteht darüber, Freundschaften nicht genug gepflegt zu haben. Stellt sie fest, jeder vermisst seine Freunde, wenn es darum geht, Abschied zu nehmen. Und Nummer 5. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ich wünschte mir, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein, helvetisch passend. Sie sagen, viele haben bis zum Schluss nicht erkannt, dass glücklich sein eine Wahl ist. Sie sind stecken geblieben in alten Muster und Gewohnheiten. Sie hat über das Buch sehr gute Kritiken bekommen. Boni, wer 5 Sachen, die sterben, die am meisten bereut. Du kannst die Kosten für das Buch sparen. Du hast jetzt das zentrale Thema von dem Buch auf 2 Sätze je aber reduziert bekommen. Was wird Menschen wichtig, wenn sie ihren Abgang machen? Und den machen wir irgendwann ja alle. Jetzt in der Story, die wir uns heute mit beschäftigen, ist mit keinem einzigen Wort der Begriff Bedauern jemals zentral. Wenn man die Geschichte aber liest und zwischen den Zeilen liest, und das ist ja immer das, was so eine Herausforderung ist, dann wirst du ahnen, dass auf der Lebensleinwand von dieser zentralen Person in Grossbuchstaben Bedauern geschrieben wird. Und ich würde dich fragen heute Morgen, als eine zentrale Frage, die du vielleicht auch könntest mitnehmen könntest, was ist es, nicht negativ formuliert, aber was ist es, wo du könntest jetzt noch verhindern, dass das Bedauern einmal nicht auf deiner Lebensleinwand vermerkt ist? Ich glaube, das lohnt sich, die Frage zu überlegen. Es ist eine spannende Story. Es ist faszinierend, die Geschichte. Johannes 4, wenn du die Bibel bei dir hast, wir haben es nachher an der Wand auch. Johannes 4. Wenn du die Geschichte liest, ist es sehr einfach, distanziert zu denken und zu sagen, das ist eine Person, die damals hat mit mir nichts zu tun. Ich behaupte, jeder von uns hat irgendwo im Keller ein Skelett hängen. Jeder von uns. Die einen sind ehrlich genug, das zuzugeben, die anderen reden lieber nicht drüber. Ich gehöre zu der zweiten Kategorie. Wenn du sagst, nein, das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir läuft alles rund. Ich wäre eigentlich das, was ich würde als Vorbild anderen präsentieren. Dann habe ich den Verdacht, einen leichten Verdacht, dass du entweder ein bisschen an Sehschärfe leidest oder eben, wie ich, ein Problem mit Ehrlichkeit hast. Oder vielleicht beides kombiniert. Wäre auch denkbar. Johannes 4 nimmt uns in ein Abenteuer ein, das uns zuletzt sehr persönlich betrifft. Die Geschichte überrascht, weil sie A. einfach ist und weil sie B. tiefgreifende Fragen aufwirft. Tiefgründige Fragen aufwirft. Ein Mann trifft eine Frau. Das ist immer interessant. Ein Mann trifft eine Frau. Scheinbar zufällig. In einem kurzen Moment, weniger als eine Stunde, verändert sich das Leben dieser Frau forever. Sie ist nie wieder die gleiche nachher. Es ist ein heißer Sommertag. Es ist eine Sorry-Angelegenheit, weil die Frau wird peinlich berührt sein durch das, was sich abspielt. Der Sam hat es uns gelesen, ein Ereignis spielt sich ab an einem Brunnen zu. In der Mitte des Tages findet die Begegnung statt. Er schwitzt, er war den ganzen Morgen unterwegs, er hat Durst. Das können wir uns gut vorstellen, über 30 Grad, weit über 30 Grad nach Osten zu dieser Jahreszeit, Mitte des Tages. Er hat menschliche Bedürfnisse, wie wir auch. Durst, wenn wir nur jemand ein Trink Wasser geben können. In dem Moment, wo er das denkt, nähert sich die Frau. Es ist nicht die normale Zeit, am Nachmittag, in der Mitte des Tages. Zum Wasser schöpfen. Die haben das gemacht im Schatten am Morgen und im Schatten am Abend. Es ist ungewöhnlich, dass eine Frau alleine kommen würde. Die waren meistens in einer Gruppe, die haben miteinander diskutiert und geredet. Jetzt, die Bibel tut uns noch etwas konkreter sagen, wo sich die Story abspielt. Es ist nämlich in Sichar. Sichar liegt in Samarien. Und ohne jetzt lang den Hintergrund zu bemühen, das ist nicht much entscheidend, ist es doch gut zu wissen, dass der Ort Sichar in Samarien, sind wir in der Mitte, ohne Judäa, oben Galiläa, Phönizien, Dekapolis und Berea, auf der rechten. Dass die Stadt erstens an einer zentralen Handelsroute gelegen ist und zweitens, dass sie zwischen zwei Hügeln eingebettet war, Berge, man hat damals gesagt, Ebals und Garizim, haben die beiden, wir würden sagen, Hügel geheissen. Der Brunnen hat Jakobsbrunnen geheissen. Übrigens, ich frage mich auch, wieso das so Details erwähnt werden. Das ist nichts anderes als ein geografischer Marker. Um uns wissen zu lassen, das ist nicht ein Märchen. Das ist nicht einfach eine Legende. Das hat nicht irgendjemand ausgedacht. Das ist in geografische Gegebenheiten eingebettet. Und dann wird zusätzlich wird erwähnt, wo in den Sychar, eigentlich der Weg ans Dorf, wo sich die Story abspielt, am Jakobsbrunnen. Jedermann damals hat den Jakobsbrunnen gekannt. Da haben wir einen historischen Marker. Die Geschichte ist eingebettet in die Geschichte von der hebräischen Nation. Das ist interessant. Geografisch markiert, historisch markiert. Der Patriarch hat den Jakob, hat den Brunnen einst vor langer Zeit graben. Jetzt, an diesem Brunnen findet die Begegnung statt. Die Frau schaut den Mann an, der Mann schaut die Frau an. Vier Hindernisse trennen die zwei. Das ist auf Anhieb nicht ersichtlich. Aber wenn man die Story genauer anschaut, fällt auf, dass es eine religiöse Mauer gibt, ganz offensichtlich, weil zwischen Samaritaner und den Juden ein Problem bestand hat. Zu dem kommen wir noch kurz. Es gibt eine religiöse Mauer, die da besteht. Es gibt eine geschlechtsspezifische Mauer. Juden sind mit Frauen ein bisschen anders umgegangen als wir heute. Die hatten eine andere Stellung damals. Es gibt einen ethnischen Unterschied und es gibt zuletzt eine moralische Mauer, die zu überwinden ist. Religiös, geschlechtsspezifisch, ethnisch und moralisch. Und der glaubst, dass Christus einen Weg findet, durch die Mauer durch. Er findet einen Weg, um die Barriere zu überwinden, alle vier. Er begegnet der Frau und dann begegnet sie ihm. Das ist das Allerbeste. Also, wenn du mit jemandem, das kennst du sicher auch, wenn du mit jemandem ein interessantes Gespräch hast, du diskutierst, du debattierst, und das sind einfach so Sachthemen, die wir miteinander diskutieren. Aber plötzlich, irgendwann, habe ich das Gefühl, ich verstehe dich wirklich. Oder umgekehrt, im Idealfall, sagst du, und ich dich auch. Und dann klickt es. Dann findet eine Begegnung auf einer tieferen seelischen Ebene statt. Dann haben wir nicht nur einfach sachlich diskutiert, dann ist es persönlich geworden. Es wird in dieser Story sehr persönlich. Als erstes lesen wir doch vielleicht den Abschnitt nochmals. Es findet einfach schlicht einmal ein erster Kontakt statt. Man könnte die Story nur aus diesem Blickwinkel heraus betrachten. Das machen wir nicht heute Morgen. Wie begegnen sich Menschen konstruktiv? Wie geht ein Dialog ab, dass wir noch jemand hinkommen in unserem Gespräch? Dass das etwas auslöst? Aber das ist nicht eigentlich der Fokalpunkt heute Morgen. Lesen wir doch nochmal ganz kurz, was abgeht, bevor wir zum zentralen Ereignis kommen. Jesus verlässt Judäa, er kommt nach Galiläa. Wir wissen jetzt etwa, was das für Distanzen sind. Das war keine Weichheit, Christus. Das waren Distanzen, die er gelaufen ist. Ich stelle ihn mir vor, als ein athletischer Typ. Auf seiner Reise kommt er jetzt durch das Samarien durch. Eben der Ort sicher. Der liegt nochmal geografische Marken, historische Marker in der Nähe von einem ganz spezifischen Feld, wo Jakob seinem Sohn Josef Patriarchengeschichte geschenkt hat. Das war allgemein bekannte Kenntnis damals unter denen, die sich im Alten Testament auskennt haben. Dort ist der Jakobsbund, er wird identifiziert. Er ist müde, er hat Durst. Da kommt die Samaritanerin aus der naheliegenden Stadt zur gleichen Zeit, perfekt zu timen. Er sagt zu ihr: Please, gib mir etwas zu trinken. Die Begründung ist, wieso er allein ist. Die Jünger sind in die Stadt gegangen und haben sich dort mit Lebensmitteln versorgt. Jetzt, Juden und Samaritaner sind historisch zerstritten gewesen. Die haben sich nicht mögen schmücken. Das hat damit zu tun gehabt, das können wir ganz kurz machen. Wo das Nordreich nach Assyrien ins Exil verschleppt worden ist, sind in Samarien Samaritaner zurückgeblieben, die sich mit heidnischen Völkern, mit heidnischen Familien vermischt haben. Die Samaritaner sind ein Mischvolk geworden. Teil jüdisch, Teil heidnisch. No go für jeden gottgläubigen Jude. Da hat eine tiefe Religion, das können wir uns gar nicht, mal, wir können es uns vorstellen, wenn du die orthodoxen Juden heute in Israel beobachtest, wie die reagieren auf bestimmte Sachen, die mit Palästina zu tun haben. Das war ein tief sitzender Konflikt. Jetzt die Frage ist doch aber, und du hast es gut aufgegriffen, Sam, wieso würde Jesus sich in die Lage begeben? Wieso würde er so einer Person, die so konfliktträchtig wie sie, die Begegnung automatisch, wieso würde er ihrer Wille begegnen? Das ist ein Teil des Projekts, wo du auf der Rückseite, übrigens, also schnell schauen, hat jedes von uns das Beilageblatt bekommen. Wäre noch wichtig. Bitte schau doch schnell das Projekt an. Das ist eine Frage, die du dir vielleicht selber einfach willst überlegen auf der Rückseite vom hellgrünen Blatt. Im Johannes 4,4 NGÜ, wir verwenden verschiedene Übersetzungen, heisst es ausdrücklich in der Einleitung zu unserer Story. Das haben wir jetzt gelesen. Er musste durch Samarien reisen. Es hätte einen anderen Weg gegeben. Es hätte mehrere andere Wege gegeben. Er geht bewusst. Er hat müssen. Ich würde dich herausfordern, zu überlegen, was das für ein Müssen ist. Was ist es, was der Sohn Gottes, Zitat an Gänsefüßli, muss machen? Die Begegnung, das ist der ganze Punkt, ist kein Zufall. Und das ist das Prinzip auch heute noch. Wenn Gott Menschen begegnet, ist das nicht einfach gewürfelt. Wollen wir mal schauen. Schauen wir mal noch, was wir mit Nicole anfangen können. Gehen wir ihr einfach mal einen Knebel ins Getriebe rein. Das sind geplante Begegnungen und das kommt da deutlich zum Ausdruck. Die Frau war keineswegs auf der Suche nach Jesus gewesen. Es gibt immer wieder Leute, die ich gehe und sage, weißt, ich habe Gott gesucht. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Du hast ihn nur gesucht, weil er dich zuerst gesucht hat. Bild dir doch nicht ein auf deine Religiosität. Du hast gesucht, weil er gesucht hat. Und das ist das Prinzip, das wir hier haben. Die ist nur wegen dem Wasser gekommen. Er ist wegen ihr gekommen. Und dann hat sie es gekreuzt. Das ist heute nach wie vor so. Gott sucht uns, nicht wir ihn. Jetzt der Dialog fängt an mit einer einfachen Frage. Bitte gib mir zu trinken. Bitte gib mir zu trinken. Er ist müde und durstig. Und sie hat das Wasser, das er braucht, für sein Leib. Aber er hat das Wasser, das sie braucht, für ihre Seele. Johannes 4 ist Geschichte vom souveränen Gott, der mehr sieht, der mehr weiss als wir. Er hat die Frau gefunden, nicht sie ihn. Jetzt, was in diesem Kapitel geschieht, mag wie ein Zufall aussehen, ist es keineswegs. Und ich würde uns das gerne einfach in Erinnerung rufen, um uns zu ermutigen. Es kommt jetzt der nächste Akt von dieser Geschichte, eine grosse Herausforderung. Schauen wir es miteinander an. Der Text ist ein längerer Text, aber wir können ihn ein bisschen zusammenraffen. Sie ist überrascht, dass er sie fragen würde, weil eben normalerweise die Juden mit den Samaritanern strikt nichts zu tun hatten. Sie sagt, du bist ein Jude. Machen wir es doch klar. Wieso hat sie das gewusst? Er war so angezogen gewesen. Nach den ersten paar Worten hat sie ihn ja sofort erkannt. Du bist ein Jude, ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich? Er sagt, ganz ein interessanter Satz. Über die Worte werden wir am Schluss noch mal kurz darauf zurückkommen. Wenn du wüsstest. Oh. Wenn wir wüssten, was in der unsichtbaren Welt abgeht, bevor es für uns sichtbar wird. Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereit hat. Ach, das ist ja so ein toller Satz. Wenn wir wüssten, wie Gott uns beschenken will, und das betrifft jetzt diejenigen, die ihn noch nicht kennen und auf dem Weg der Suche vielleicht sind, das betrifft die anderen von uns, die auf dem Weg bereits schon länger sind. Genauso. Wenn du wüsstest, dann wärst du diejenige, die sagen, gib mir zu trinken. Und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Aber von dem verstehst du noch gar nichts. Dann sagt sie, aber du hast wieder ein Seil, ganz praktisch denkende Frau. Die war mit Betenfüßen im Alltag. Wie willst du, der Brunnen ist tief, wie willst du Wasser schöpfen? Die hat nicht gecheckt, um was es da prinzipiell jetzt mal vorerst geht. Woher willst du das lebendige Wasser nehmen? Ich finde das hochinteressant. Drei Aspekte überraschen in diesem kurzen Abschnitt. Dass ein Jude mit einer Samaritanerin redet, Nummer eins. Dass ein Mann mit einer unbekannten Frau öffentlich redet, no go in Israel. Und als drittes, dass ein Jude aus dem Krug von einer Samaritanerin noch Wasser trinken, no go. Er bietet ihr lebendiges Wasser an. Das ist bewusst zweideutig gehalten. Das Wort lebendig könnte nämlich auch bedeuten flüssendes Wasser. In dem Brunnen hat stehendes Wasser. Er will ihre Aufmerksamkeit wecken. Du bist wegen dem Wasser hierher gekommen. Ich habe H2O, von dem du nicht einmal geträumt hast. Er führt sie Schritt für Schritt zum Glauben. Zuerst muss sie aber ihre seelische Bedürfnisse erkennen. Das realisiert sie noch gar nicht. Sie muss realisieren, wer das ist, der mit ihr dann redet. Und er wird sich selber offenbaren. Und dann wird es dazu führen, dass ihr Leben nachhaltig verändert wird. Also, er offeriert nicht nur den momentanen Durst zu löschen. Er schaut über das aus an einen viel weiteren Horizont. Wer von dem, Zitat, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, hat nie je wieder Durst. Das ist das, was so fabelhaft ist. Das kann man sich fast nicht vorstellen, wie das gehen soll. Die Einladung ist bestechend einfach. Wenn du wüsstest, wärst du diejenige, die bittet, und ich würde gehen. Weißt du, ich sehe das Prinzip. Wenn wir wüssten, mehr von dem Gott, an den wir glauben, wie grosszügig, wie sehr auf unserer Seite, würden wir noch viel mit viel grösserem Zutrauen in Bitte für die Sachen, die uns am Herzen liegen. Ob wir sie dann überkommen, ist eine andere Frage. Aber wir dürfen kommen. Wenn du wüsstest, würde ich dir geben. Das ist Hinwendung. Wir können sagen, das ist Hinwendung zu Gott in kürzest möglicher Form. Du bittest, er gibt. Wir reden von der Erlösung. Wir reden davon, wie ein Mensch zu Gott findet. Du bittest ihn und er sagt, ich werde für dich Klarheit schaffen. Leute, das ist so das Evangelium. Das ist nicht anders als das Evangelium. Das ist so unglaublich wichtig. Und ich sage das ganz bewusst so jetzt. Das ist so unglaublich wichtig und einfach. Einfach, dass wir es nicht glauben. So billig kann das nicht sein. So easy geht das nicht. Und genau so easy geht es. Jetzt schau, wie sich die Konfrontation, wie die sich entwickelt. Bist du grösser, sagt sie, als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen in der Lade? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und seine Tiere gehen? Er sagt, wenn Leute das Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Es ist nur H2O. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich offeriere, andere Qualität, wird keine Dusch mehr haben. Da haben wir es. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich, unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Leute, das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung. Das ist so. Ich kann das glauben oder ich kann das nicht glauben. Tatsächlich, er hat das gesagt. Sie versteht noch nicht, aber sie realisiert so viel. Sie sagt, oh bitte Herr, sagt sie, gib mir von dem Wasser. Ganz praktische Persönlichkeit. Weil sie überlegt, dann bin ich nie wieder durstig, wenn ich keine Dusch mehr habe. Das Problem für mich ist, Hunger habe ich dann immer noch. Aber mindestens muss ich nicht mehr trinken, muss ich nicht mehr zu dem Brunnen kommen, muss ich nicht mehr schwitzen, muss ich nicht mehr schuften. Gib mir von dem Wasser. Gib mir von dem Wasser. Und Gottes Wille, ja, das interessiert mich sehr. Und jetzt gibt es eine Konfrontation aus dem Dialog. Um welches Wasser geht es jetzt? Ihres, was sie sich vorstellt, das, was er ihr wirklich offeriert. Und jetzt kommt der Clou von dieser Story. Ich finde sie fabelhaft. Schau, was als nächstes passiert. Total unerwartet. Die Konfrontation entwickelt sich jetzt plötzlich in eine Richtung, wo wir gar nicht würden uns vorstellen, dass er auf die Idee auch noch kommt. Er sagt doch jetzt zu ihr, jetzt wird es persönlich, jetzt wird es unangenehm. Er sagt zu ihr, geh, hol deinen Mann. Ruf ihn an. Bring ihn mit. Sie sagt, ganz kurz, ultra kurz, ich habe keinen Mann. Er sagt, stimmt, stimmt. Du hast keinen Mann. Du hast 5 gehabt. Und mit dem, wo du jetzt zusammen bist, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Ist das nicht interessant? Es wird richtig spannend. Und da dürfen wir zwischen den Zielen lesen. Da dürfen wir vielleicht ein bisschen spekulieren. Da dürfen wir ein bisschen überlegen, was könnte in dem Leben von dieser Frau abgegangen sein. Wird Jesus da plötzlich jetzt hartherzig? Wieso die Vergangenheit von ihrer aufrollen? Was soll das? Lassen wir doch lieber zur Seite, das ist nicht bequem. Wieso das aufrollen? Wollt er sie bloßstellen? Sicher nicht. Seine Aufforderung an sie ist für sie aber peinlich. Die ist peinlich, ganz klar. Ich habe keinen Mann. Das stimmt, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Sie hat gewusst, das ist nur ein Teil Wahrheit. Was sie nicht gewusst hat, ist, dass der Jude am Brunnen weiss. Er weiß sehr wohl. Und er weiß überall von uns Bescheid. Sehr deutlich und im Detail. Er legt Karten auf den Tisch. Die Frau hat 5 Ehemänner gehabt. Und mit dem, was sie jetzt Brot und Bett teilt, ist sie nicht verheiratet. Das ist gewissermaßen, könnte man sagen, der Realitätscheck. Wie ist es, lass dich fragen, wie ist es möglich, dass eine Frau in der damaligen Zeit 5 Ehemänner hatte? Das ist selbst für heutige Verhältnisse außerordentlich. Der frühere Kanzler Schröder hat 5 Ehen hinter sich. Der frühere Außenminister unter dem früheren Kanzler Schröder, Joschka Fischer, ist zum 5. Mal geheiratet. Das ist selbst heute bei uns eher außergewöhnlich. Sind die Ehemänner von ihr alle gestorben? Wohl kaum. Ist sie 5-mal geschieden gewesen? Vermutlich. Hat die Frau promisk gelebt? Sexuell freizügig gelebt? Sehr wahrscheinlich. Auf jeden Fall lebt sie in dieser jetzigen Beziehung, unehelich, in einer Beziehung, die Gott nicht sanktioniert. Jetzt die Worte Jesus sind für sie schmerzlich. Das tut weh. Aber es war das Beste, was er für sie machen konnte. Weil da wirkt jetzt wieder ein geistliches Prinzip, Leute. Es geht schlicht und einfach um die Tatsache, ohne das Eingeständnis dessen, wer ich bin, ohne das Eingeständnis dessen, dass es in meinem Leben Sachen gibt, die krumm gewesen sind und krumm sind vielleicht, gibt es keine Hinwendung zu Gott. Ist Jesus unsensibel, dass er die Vergangenheit aufrollt? Genauso wenig wie ein Chirurg, der operiert und Schmerzen zufügt, um ein Leben zu retten. Schauen wir Markus an. Markus, das hat Christus gesagt im Markus-Evangelium. Die Gesunden brauchen doch keinen Arzt, das ist so offensichtlich. Es sind diejenigen, die plagt sind mit Schmerzen. Meine Aufgabe, sagt er von sich selber, der Messias, meine Aufgabe ist es, Sünder. Sünder, nicht die Frommen, nicht die, die meinen, sie seien fromm, nicht die, die Gesetze einhalten und meinen, sie machen alles richtig. Er sagt, er ruft Sünder, Leute, die sich bewusst sind. Ich lebe nicht so, wie ich eigentlich sehe. Da gibt es Skelett im Keller. Er ruft Sünder in Gemeinschaft mit sich selber, nicht tätig, die ihn bereits kennen. Hat Jesus ein Herz für die Frau, die auf einer Bruchlinie lebt? Absolut. Das hast du schön gesagt, Sam. Er hat ein Herz für ausgerechnete Menschen. Er hat bestens Bescheid, das ist doch das Verrückte. Er hat über die Frau bestens Bescheid gewusst, aber er offeriert ihr trotzdem ewiges Leben. Das ist, Leute, das ist das Wunder der Gnade. Gott sieht, was wir nicht sehen, und er sagt trotzdem Ja zu uns. Das ist unglaublich. Nur jemand, der dich wirklich lieb hat, nur jemand, der wirklich ein Herz hat für dich, wird deiner Vergangenheit ins Gesicht schauen und sagen, ich sage trotzdem Ja zu dir. Und dann kommt es zur Bekehrung. Dann kommt es zur Bekehrung. Lassen wir es miteinander. Spannender Text, spannender Text. Herr, sagt Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wie weiss der, dass ich 5-mal geheiratet bin? Ich habe den noch nie gesehen. Der weiss mehr als irgendjemand ander über mich. Sag mir doch. Jetzt kommt die Taktik. Wenn es persönlich wird, wenn es peinlich wird, wechseln wir das Thema, oder? Wechseln wir das Thema. Reden wir von etwas anderem. Haben wir doch eine theologische Debatte miteinander. He? Sag mir doch, sagt sie, warum ihr Juden darauf, hat überhaupt nichts zu tun mit seiner Frage, warum ihr Juden darauf bestimmt, dass Jerusalem der einzige Ort soll sein, um Gott anzubeten. Das war ein Streit zwischen den Juden und den Samaritanern. Jerusalem ist der Ort der Anbetung. Wir, sagt sie, Samaritaner, wir behaupten, und da haben wir den Berg, da haben wir den geografischen Marker nochmal, dass der Berg Gerizim da, wo wir ja direkt dran schauen, wo unsere Vorfahren beten haben, der richtige Anbetungsort ist. Er sagt zu ihr, glaub mir, es kommt eine Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, wo das total nebensächlich ist, ob da oder dort. Ihr Samaritaner wisst wenig über den, den ihr arbeitet. Ich möchte etwas fragen. Wie viel weisst denn du und ich über den, wo wir arbeiten? Könnte es sein, dass wir unsere Gefühle arbeiten? Zu dem Gott, eher als der Gott selber. Ihr Samaritaner wisst wenig über den, wo ihr arbeitet. Wir Juden aber, er ist Jude der Jude. Der Messias hat jüdische Ethnik angenommen. Wir Juden dagegen kennen ihn. Das ist das für eine Ironie, dass er das sagen will. Dass er will sagen, wir Juden kennen, das sagt der Sohn Gottes, das ist etwas von unglaublich, oder? Wir Juden kennen ihn, weil die Erlösung kommt nicht durch die Samaritaner. Sie kommt durch niemand anders als durchs Judentum. Gott hat das Volk, ob uns das passt oder nicht, ob wir das verstehen oder nicht. Du schaust dieser Realität tagtäglich in der NZZ ins Gesicht, wenn aus dem Nahen Osten berichtet wird. Geht darauf zurück. Da ist ein Volk, wo alle ringelum der Eindruck haben, die gehören nicht hin. Ist das nicht unglaublich? Jetzt kommt der Clou von der Geschichte. In den Versen 19 bis 26 sagt er, Fortsetzung, die Zeit kommt, die Zeit ist schon da, wo die wahren Arbeiter, jetzt sagt er ein paar Informationen ihre weiter, die mit Arbeitung zu tun haben, wo die echten Arbeiter, der Vater im Geist und in Wahrheit, das sind die beiden Kriterien. Im Geist. Du musst nicht ein physisches Objekt haben. Du musst nicht einen Tempel haben. Du musst nicht eine Ikone haben. Du musst nicht mal ein Kreuz an der Wand zu haben. Echte Arbeitung ist im Geist, nicht physisch. Und absolut wichtiges Kriterium in der Wahrheit. Wenn du es nicht ehrlich meinst, hörst du gescheiter auf. Hör auf! Im Geist und in der Wahrheit, das sind die beiden Kriterien. Der Vater sucht Menschen, die ihn so arbeiten. Denn Gott ist Geist. Ein paar theologische Tatsachen. Deshalb müssen die ihn arbeiten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Logisch. Die Frau sagt, interessant, interessant. Woher weisst du das? Quizfrage. Woher weisst du das? Ich weiss, dass der Messias kommen wird. Der, den man den Christus nennt. Und noch etwas weiss ich, wenn der kommt, wird der uns alles sagen können. Jetzt kommt der Hammer von der ganzen Geschichte. Er sagt, ich bin's. Ich bin es. Da komme ich in den Hut, wenn ich das lese. Ich bin's Selbstidentifikation. Ich bin's, wo mit dir redet. Die Frau realisiert in einem schlagartigen Moment, dass sie soeben den ungewöhnlichsten Mensch getroffen hat, der ihr je begegnet ist. Weil er ihre Vergangenheit kennt, geht sie davon aus, dass er ein Prophet sein muss. Aber wo das Gespräch persönlich wird, wechselt sie das Thema. Sie fängt die lange Diskussion an. Oder will die Diskussion aufgreifen. Über eine Streitfrage. Er geht über die Streitfrage praktisch hinweg. Er geht auf die gar nicht ein. Er sagt nur, es kommt ein Zeitpunkt, wo die Geografie keine Rolle mehr spielt. Und wir gehen in die Richtung rabiat schnell, habe ich das Gefühl. Der springende Punkt in dieser Geschichte ist die. Stimmt. Gott ist grösser als Geografie. Gott ist grösser als Rasse. Gott ist grösser als Klasse. Gott ist grösser als Geschlecht. Gott ist grösser als jede religiöse Tradition, wenn man so sagen. Überschreitet die Grenze total. Leute, echte Anbetung hat nichts zu tun mit wo, wie und wann. Lass mich es wiederholen. Echte Anbetung ist unessential. Wo, wie und wann spielt null Rolle. Reine Traditionen. Echte Anbetung hat much entscheidend zu tun mit zwei Fragen. Wer bist du und wer ist Gott? Letztlich dreht sich nur um die beiden Fragen. Wer bist du wirklich? Und stehst du zu dem, wer und was du bist? Und was für ein Gottesbild hast denn du und ich? dann hört jede Heuchelei auf, dann hören alle Entschuldigungen auf, dann hört alles Verdrängen auf. Langsam fängt am Denkhorizont von dieser Frau an, die Sonne aufzugehen. Die hat gehört, dass der Messias einmal wird kommen. Jetzt stell dir ihre Verblüffung vor, wo er sagt, ich bin es. Wir wissen, wo der Mose Gott gefragt hat, 2. Mose, wo er Gott gefragt hat, was ist denn dein Name, wenn ich vor dem Pharao dich soll vertreten? Was war seine Antwort? Genau das. Ich bin, der ich bin. Verrückte Aussage, sagt das ja nie. Das ist Gottes lästerige höchsten Grad. Das kann kein Mensch sagen. Weil ich bin heisst, ich bin der ewig Existierende. Wir kommen und wir gehen. Das ist ein Geburtstag, das ist ein Todestag. Je nachdem, was in dieser Spannung zwischen ihnen läuft. Begegnest du einem Ich Bin und hast eine Ewigkeit vor dir. Oder es ist tragisch. Ich bin. Echt. Wirklich. Tatsache. Verrückte Sache. Die kommt wegen Wasser und begegnet einem lebendigen Wasser. Angesicht zu Angesicht. Ich wollte dabei sein, mit dem Fotoapparat in einem Gebüsch. Das muss ein fabelhaftes... Weil jetzt der Clou ist, wie sie jetzt reagiert. Das kommt der Höhepunkt von der ganzen Geschichte. Doch nicht der Höhepunkt von der ganzen Geschichte. Ich finde das eine von der fabelhaftesten Geschichten. Die Frau ist nie wieder die gleiche nach dieser Begegnung. Schau mir den Schlusstext noch an. Fantastisch, in dem Augenblick, perfektes Timing, kommen die Jünger mit dem Sandwich zurück. Die sind erstaunt, sehr höflich. Die sehen, was er macht, sollte er ja nicht machen. Aber sie sagen nichts. Sehr diskret, sie fragen nicht, was hast du mit dieser geredet? Weisst denn du nicht, dass die bekannt ist da unten in Sichar? Dass sie einen Ruf hat, die Frau? Ehrlose Moral, Promiss klebt. Keiner fragt, warum er oder was er mit ihr geredet hat. Und dann, ihre Reaktion ist doch herrlich. Sie ist wegen dem Wasser gekommen. Aber das Wasser lässt sie stehen. Sie lässt ihren Krug neben dem Brunnen stehen. Sie rennt ins Dorf zurück. Ich weiss nicht, wie das gegangen ist mit diesen langen Kleidern. Aber sie ist gespeedet. Und sie hat das Bedürfnis zu erzählen. Das ist normal. Es ist nicht normal, wenn so etwas passiert, dass sie sagt, ja, mal, das war noch interessant, da muss man sich noch ein bisschen überlegen. Die war zu tief berührt. Sie rennt. Und sie sagt Folgendes. Kommt mit und lernt einen kennen, der mir aufs Gesicht gesagt hat, wer ich bin. Wer ich bin. Wer ich bin. Wirklich bin, was ich jemals da habe. Oh Mann. Puh. Die Leute strömen. Die haben gesehen, was mit dieser Frau abgegangen ist. Die strömen aus dem Dorf zum Dorf aus. Die Frau hat sich dann und dort für den Messias entschieden. Wie wissen wir das? Ihre Reaktion. Sie lässt den Krug stehen, sie erzählt von dieser Begegnung. Jetzt, wenn man das liest, das du nicht, wie wenig die Frau weiss. Die weiss ja gar nichts, außer ein paar entscheidende Facts. Er kennt mich. Das ist alles, was sie sagt. Der kennt mich. Ich würde jetzt mal sagen, das ist kein tiefes apostolisches Bekenntnis. Der kennt mich. 3 Worte. Ich denke, er ist der Messias. Oh Mann. Kein profundes theologisches Statement ist das. Ich denke, er ist der Messias. Könnte das der Messias sein? Innerlich hat sie es gewusst. Beachtet, sie sagt nicht zu den Leuten in sich, hey, ihr müsst alle wiedergeboren sein. Nicht von dem. Sie ist sehr mild. Sie sagt, kommt, überzeugt euch selber. Das ist die beste Einladung, die kannst du jemandem geben. Du musst nicht glauben, was ich dir erzähle. Ich könnte dir den grössten Zeichen erzählen. Du bist gut, wenn die Leute eine Bibel in der Hand haben und mitlesen, auch in einem christlichen Gottesdienst von einer Freikirche. Prüf selber. Prüf. Komm und überzeug dich. Das hat der Philippus am Nathanael gesagt. Komm und schau. Kein Druck, keine Manipulation. Ich höre immer Leute, die sagen, ach, Freikirche, das ist so eine manipulative Gesellschaft. Das stimmt leider manchmal. Darum distanzieren wir uns von tätigen Spielen, die gespielt werden. Kein Druck, keine Manipulation, keine Versprechungen. Komm einfach und prüf. Mach das. Jetzt, Leute, wie viel Kenntnis muss ein Mensch haben, damit er mit Gott ins Reine kommt? Meine Antwort auf diese Frage lautet, offensichtlich nicht sehr viel. Offensichtlich nicht wahnsinnig viel. Die Frage ist berechtigt, wie weit kann jemand daneben liegen und immer noch zu Christus finden? Die Antwort lautet nach meinem Dafürhalten, der Spielraum ist viel grösser, als wir denken. Zwei Eingeständnisse sind unerlässlich. Zwei sind unerlässlich. Lass uns die ganz klar rausstreichen. Ohne das geht es nicht. Es braucht das Eingeständnis, ich bin ein Sünder und ich habe von Gott versagt. Du als Gast da bist heute Morgen. Du sagst, ja, da habe ich eben schon Mühe. Ich sehe mich eben nicht als Sünder. Das kann ich gut verstehen. Mich beißt das heute noch. Zu sagen, der Harry Müller ist ein Sünder. Ich sage viel lieber, der Harry Müller ist ein Pastor. Ich bin ein Sünder. Ich habe versagt. Ohne das geht es nicht. Und das Zweite, absolut unerlässlich. Christus ist der Erlöser, den ich brauche. Ich brauche ihn und du brauchst ihn. Johannes 4, Vers 10 bringt es so auf den Punkt. Nochmal. Wenn du wüsstest, was Gott für dich parat hat, würdest du prüfen und ganz schnell sagen, okay, das will ich. Dann bist du derjenige, der ihn fragt. Denken wir die drei Worte nach. Wenn du wüsstest, ob suchend und unterwegs, ob du gefunden hast und mit Gott lebst, was ist es, was wir über Gott nicht wissen, noch nicht wissen, sollten kennenlernen. Das Einzige, was es braucht, darf ich so abschließen? Das Einzige, was es braucht, ist Fragen. Fragen. Bitte. Nicht mehr als das. Die schlichte Bitte. Herr, gib mir das lebendige Wasser und er wird antworten. Fazit. Da kannst du das ganze Thema abbrechen auf drei Kernaussagen. Kein Mensch. Leute, das ist so tröstlich. Kein Mensch ist jemals so verloren, dass Gott ihn nicht finden könnte. Ausgeschlossen. Keiner von uns hat eine so eine verschütte Vergangenheit, dass er abgelehnt wird bei Christus. Keiner. Bitte glaub das. Egal, was es in deinem Leben war. Egal, was es in meinem Leben ist. Gott schafft mit gebrochenen Menschen. Und niemand, das bist du vor allem, niemand, der ihm begegnet ist, bleibt der gleiche alte Mensch. Darf ich dich bitten aufzustehen? Herr Jesus, seit 2000 Jahren lesen deine Leute dein Testament. Aber Tausende von Predigten sind über Johannes 4 geschrieben und gehalten worden. Und die Geschichte lebt bis auf den heutigen Tag. Sie berührt uns in der Seele. Und ich will dich jetzt einfach bitten, dass du bei denen unter uns, die von dir noch entfernt sind, wo noch viele Fragen, wo noch viel Zweifel, wo noch vieles ungeklärt ist, dass du denen speziell zuwendest. Danke, dass da eine Gemeindefamilie ist, die gern begleitet, die gern zulässt, die nicht hochmütig runterschaut, sondern dankbar anschaut und sagt, ich bin bereit, mit dir zu reden über das, was Gott in meinem Leben da hat. Dann, Herr Jesus, sind diejenigen von uns, die die Geschichte bestens kennen. X-mal gelesen. aber vielleicht ganz neu berührt dürften werden. Von diesem kleinen Sätzchen. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Da möchten wir dich jetzt gerade bitten. Für drei Personen, die euch speziell am Herz liegen. Hans-Heini Wirz, krank im Bett. Esther Mörli, ein schwieriger Befund. Herr Jesus, diverse andere Menschen, die leidend sind, die gern würden wissen, dass du dich um sie kümmerst. Renate Keller, starke Schmerzen. Du kennst in jeder Situation die Not, Zweifel, den Herzschmerz. Lass uns wissen, lass die Betroffenen, insbesondere jetzt die drei heute Morgen, und alle anderen, die mitleidend sind, lass die wissen, dass du gern Trost gibst, gern Freundschaften schenkst, gern Gottes Volk mobilisierst zur Anteilnahme. Dass du derjenige bist, der uns dann, wenn es nicht gut läuft, das Fundament bist, das uns trägt, über jede Barriere hinweg bis zur letzten und durch ihn durch. So bitten wir dich herzlich auch für die kommende Woche jetzt, wo Abfand anfängt. Für die Zeit, wo wir Licht, wo wir Helligkeit, wo wir deine Nähe und deine Gegenwart uns erwünschen. Dass jedes das erleben darf, dort, wo es lebt und den Alltag verbringt. Lege das in deine Hand. Danke dir für den Gottesdienst und für die abbrechende Adventszeit. Amen.